Dr. Ted Hildebrandt, Altes Testament, Geschichte, Literatur und Theologie, Vorlesung 4. Copyright-Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Hier spricht Dr. Ted Hildebrandt in seiner vierten Vorlesung zur Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments über die Übersetzung und den Anfang des ersten Kapitels des Buches Genesis. Quizvorbereitung 0, 0 bis 5, 57. Lasst uns kurz wiederholen, was wir für den Test am Donnerstag lernen. Jeden Donnerstag gibt es einen Test. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Genesis 26 bis 50. Lernen wir den gesamten Stoff oder nur die aufgeführten Geschichten, jetzt als Quizlet-Fragen. Die Geschichten, die im Lehrplan stehen, sind die, auf die wir uns inhaltlich konzentrieren. Es gibt einen Artikel von Seilhammer über kosmische Karten. Könnt ihr euch den Artikel anhören und ihn auch lesen? Ja, ihr könnt ihn euch anhören und lesen. Der Artikel ist online. In dem Buch Unser Vater Abraham von Dr. Wilson sind einige Seiten aufgeführt. Im Lehrplan findet ihr auch einige Fragen. Ihr müsst diese Fragen nicht beantworten. Sie sollen euch lediglich als Denkanstoß dienen. Es sind Reflexionsfragen, die euch helfen sollen, euch auf den Inhalt des Kapitels zu konzentrieren. Die Fragen sind also nur zu eurem Vorteil. Ihr müsst sie weder aufschreiben noch beantworten oder ähnliches. Es gibt ein paar Bibelverse zum Auswendiglernen. Es wird immer ein paar Verse geben, die man lernen muss. Diese Woche ist die Woche des Redakteurs. Du solltest deine Materialien an die Redakteure geschickt haben, die Schreiber sollten deine Abschriften an den Redakteur senden. Der Redakteur wird sie mir diesen Donnerstag zukommen lassen. Der Redakteur sollte alles durchgehen. Falls der Redakteur auch Schwierigkeiten hat, Material von jemandem zu erhalten und diese Person es noch nicht abgegeben hat, gib das bitte weiter. Falls nicht, schreibst du Folgendes: Diese Person hat es erst am Mittwoch abgegeben, und ich musste es am Donnerstag abgeben. Ich brauche keine gedruckte Kopie, die bringt mir nichts. Ich brauche es per E-Mail, entweder als Anhang oder indem du einfach STRG und A verwendest, den gesamten Text markierst und in die E-Mail einfügst. Es ist wahrscheinlich besser, es als MS Word-Anhang einzureichen und mir als solchen zu senden. Noch etwas? So machen wir das. Noch eine Ankündigung, Kyle hält am Mittwochabend um 19 Uhr eine weitere Wiederholungsstunde. Stimmt das, Kyle? Ja. Okay, alles klar. Kyle ist also von 19 Uhr bis 20 Uhr hier. Es gibt allerdings einen Interessenkonflikt. Dr. Perry Phillips hält die Urknallvorlesung. Wegen des Hurrikans in Malone, Wisconsin, konnte er nicht kommen. Er hält die Urknallvorlesung am Mittwochabend um 19.15 Uhr in Yanks 237. Es gibt also einen Konflikt und Sie können entweder hierher kommen und die Vorlesung besuchen oder zu Dr. Phillips gehen und ihm zuhören. Er spricht über die Entstehung des Universums, was wirklich sehr interessant ist. Ich habe aber eine Lösung für diesen Interessenkonflikt gefunden, ich werde zu Dr. Phillips gehen und seine Vorlesung aufzeichnen. Wo liegt also das Problem? Wenn Sie Dr. Phillips kennen, ist es dann nicht viel besser, dabei zu sein? Es ist wie die Frage, wärst du lieber bei einem U2-Konzert dabei oder würdest du es dir lieber auf Video ansehen? Es ist einfach nicht dasselbe, wie live dabei zu sein. Deshalb werde ich es filmen. Gib mir eine Woche, ich muss das Material erst einmal bearbeiten. Ich versuche, es online zu stellen. Die Redakteure sollten ihre Transkriptionen fertig haben und abgeben. Falls es Probleme mit eurem Computer gibt oder ihr es deshalb nicht hinbekommt, schreibt mir eine E-Mail oder sprecht mich an. Ansonsten läuft alles so. Die Anwesenheitslisten liegen jetzt aus. Außerdem müssen die Kursmaterialien bezahlt werden. Denkt daran, mir die Zahlung zukommen zu lassen. Ende der Woche verdoppelt sich der Preis, also beeilt euch und gebt mir alles rechtzeitig. Okay, ich glaube, das war's. Hat noch jemand Fragen? Ja, sie sagt, wenn im Unterricht Zeit fehlt, ist das meine Schuld, wir müssen Zeit einplanen. Also, um 16.20 Uhr gebt mir bitte eines dieser technischen Auszeitschilder und etwas in der Art, und dann machen wir mit Biblerobix weiter. Gut, lasst uns mit einem Gebet beginnen, bevor wir uns dem heutigen Vortrag zuwenden. Vater, wir danken dir für deine Güte und dein Wohlwollen uns gegenüber, besonders in diesem Kurs, in dem wir dein Wort lesen, studieren und darüber nachdenken dürfen. Wir bitten dich, uns heute beizustehen, wenn wir uns mit den Details von Genesis 1 befassen. Hilf uns, nicht vom Wesentlichen deiner Schöpfung abzuweichen, damit wir inmitten all der Details, die wir besprechen, deine Majestät und Größe nicht aus den Augen verlieren. Denn wir wissen, dass der Himmel deine Herrlichkeit verkündet. Wir bitten dich, hilf uns, mit unseren Augen und unserem Verstand deine Herrlichkeit zu erkennen und auch heute im Licht der Herrlichkeit deines Sohnes zu wandeln, der uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. So beten wir in seinem Namen, im Namen Christi. Amen. Rezension 5, 58, 7, 51. Als wir das letzte Mal sprachen und im gesamten Kurs, möchte ich kurz zusammenfassen, haben wir zunächst versucht, Gründe für den Glauben an Gott aufzuzeigen. Wir haben verschiedene Beweise für die Existenz Gottes betrachtet. Diese beweisen zwar nicht alles hundertprozentig, aber sie liefern Argumente für den Glauben an Gott. Sobald wir an Gott glauben, spricht Gott zu uns. Dieser Prozess des Sprechens Gottes wird, wie nennt man das? Inspiration genannt. Gott inspiriert die Propheten. Er spricht also zu den Propheten, und das nennen wir Inspiration. Nachdem Gott die Propheten inspiriert und zu ihnen gesprochen hatte, was geschah dann mit dem Volk Gottes? Das Volk Gottes sammelte die Heiligen Schriften. Diese Sammlung erstreckte sich über 1000 Jahre. Mose schrieb sie um 1400 v. Christus, Maleachi um 400 vor Christus. Zwischen diesen 1000 Jahren sammelte das jüdische Volk das Wort Gottes über einen langen Zeitraum. Sie sammelten es und bewahrten es an verschiedenen heiligen Stätten auf. Kamen andere Völker und versuchten, das Wort Gottes zu zerstören? Die Babylonier fielen ein und brannten alles nieder. Doch die Juden wirkten dagegen an, und die Bücher wurden gesammelt. Dieser Prozess der Sammlung autoritativer Schriften wird Kanonisierung genannt. Die Kanonisierung umfasste also das Sammeln und die Anerkennung der autoritativen Schriften. Was geschieht, nachdem die Bücher gesammelt wurden? Wie geht es weiter? Sie müssen immer wieder kopiert werden. Das nennt man Überlieferung. Überlieferung bedeutet, dass die Bücher von einer Generation zur nächsten kopiert werden. Machen Schreiber beim Kopieren Fehler? Haben Sie als Schreiber der Vanoi, Putnam oder Matevson-Materialien Fehler gemacht? Ja, dafür gibt es ja einen Lektor. Schreiber machen also Fehler, und machen sie diese Fehler, weil sie böswillig sind? Nein, sie machen Fehler, weil sie Menschen sind. Sie haben versucht, ihr Bestes zu geben. Übersetzungsprozess 7, 52 bis 9, 38. Nachdem die Schriftgelehrten das Wort Gottes 2000 Jahre lang abgeschrieben haben, muss es nun aus welcher Sprache übersetzt werden? Aus dem Hebräischen, Aramäischen und Griechischen ins Englische, damit wir es lesen können. Dieser Prozess wird Übersetzung genannt. Ich möchte mir den Übersetzungsprozess heute genauer ansehen. Kann bei einer Übersetzung etwas verloren gehen? Entschuldigen Sie den etwas bildhaften Vergleich mit einem Film, aber kann bei einer Übersetzung etwas verloren gehen? Ich möchte es Ihnen veranschaulichen, ein Mann sagt etwas zu einer Frau, die Frau sagt etwas zu einem Mann, eine Frage, die in der Übersetzung verloren geht? Sie wissen also, was ich meine. Stellen Sie sich das nun auf Hebräisch vor. Wir haben also ungefähr so etwas, und wir werden uns heute mit dem Thema Übersetzung beschäftigen, insbesondere mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen. Übersetzen verschiedene Versionen und Varianten des Bibeltextes unterschiedlich? Gibt es unterschiedliche Übersetzungstheorien? Ich möchte heute verschiedene Übersetzungstheorien vorstellen. Dann möchte ich euch einige andere zeigen und dann möchte ich heute tatsächlich mit dem Buch Genesis, Kapitel 1, beginnen, oder zumindest damit anfangen. Hier waren wir also beim letzten Mal. Hier sind die Prozesse der Inspiration, Kanonisierung, Überlieferung und Übersetzung. Das ist im Grunde der Prozess von Gott zu uns, und ich glaube, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Dieses Mal möchte ich mich etwas mehr mit der Übersetzung beschäftigen. Übersetzungstheorie, Fehler in der Übersetzung SPR 26, 23, KJV 9, 39 bis 16, 39. Gibt es verschiedene Übersetzungsmethoden? Welche ist die beste? Es wird also verschiedene Theorien geben. Welche ist die beste und warum bevorzugen wir welchen Ansatz? Machen Übersetzer jemals Fehler? Sprechen wir es gleich vorweg, machen Übersetzer jemals Fehler? Wer benutzt hier die King James Übersetzung? Gibt es hier jemanden, der die King James Übersetzung verwendet? Hier ist ein Fehler in Ihrer King James Übersetzung. Jetzt sagen Sie vielleicht, Hildebrand, du gehst aber sehr hart mit ihm um, das ist ein Fehler, es ist falsch. Übrigens, habe ich großen Respekt vor der King James Übersetzung? Ja, aber die Frage ist sie perfekt? Die Antwort ist, nein. Hier ist ein Beispiel aus den Sprüchen, Kapitel 26, Vers 23. In der King James Übersetzung heißt es, brennende Lippen und ein böses Herz sind wie eine Scherbe, wissen Sie, was eine Scherbe ist? In Israel stellte man diese Töpfe aus Ton her, Tontöpfe, und was passiert mit Tontöpfen nach einer gewissen Zeit? Ja, Tontöpfe gehen zu Bruch. Man hat also diese Scherben von Töpfen, die aus zerbrochenen Keramikstücken bestehen. Also, brennende Lippen und ein böses Herz sind wie eine Tonscherbe, ein Stück Keramik, das mit Silberkrätze bedeckt ist. Silberkrätze, was ist Silberkrätze? So etwas machen wir nicht. Wenn man ein Metall reinigen will, was macht man dann damit, Gold oder Silber? Legt man es ins Feuer, lässt es köcheln und schmilzt es, und dann steigt der Schmutz nach oben? Was macht man mit dem, was oben ist? Man schöpft den ganzen Schmutz ab. Reinigt das Metall? Man muss den Vorgang viele Male wiederholen und immer wieder die Verunreinigungen, die Schlacke, abkratzen. Das ist also Silberkrätze. Man schöpft die Verunreinigungen ab und gibt sie auf den Topf. Silberkrätze auf einen Topf geben, das klingt etwas seltsam. Die Übersetzer der King James Bibel, wann genau haben sie übersetzt? 1611, was geschah 1611 in der Welt? Und um 1620, was passierte in Amerika? Da gab es einen Mann namens William Bradford. Kann sich jemand daran erinnern, dass William Bradford nach Amerika kam und die Siedlung Plymouth gründete? Das war im Juni 1620, also 9 Jahre nach der Übersetzung der King James Bibel. Ist die Gründung der Siedlung Plymouth eigentlich schon lange her? Das ist also alt. Waren die Übersetzer der King James Bibel alle Hebräisch-Experten? Ja, viele der Übersetzer waren tatsächlich Hebräisch-Experten. Aber wussten sie alles über Hebräisch? Nein. Die Übersetzer der King James Bibel geben in der Einleitung ausdrücklich zu, dass sie einige hebräische Wörter nicht kannten. Das Wort Silberschlacke kommt in der Bibel nur einmal vor. Wo liegt das Problem? Wodurch wird die Bedeutung bestimmt? Was bestimmt die Bedeutung? Ich habe es schon mindestens 50 Mal gesagt, was bestimmt die Bedeutung eines Wortes? Der Kontext? Was ist das Problem, wenn das Wort nur einmal vorkommt? Haben Sie Schwierigkeiten, den Kontext zu verstehen? Dieses Wort kommt nur einmal vor. Also fragten die Übersetzer der King James Bibel einige Juden, was bedeutet dieses Wort? Einige Juden antworteten, das, und sie fragten andere Juden, was bedeutet das? Diese antworteten ihnen etwas völlig anderes. Am Ende hatten sie all diese verschiedenen Bedeutungen. Was war ihre Antwort auf die Frage nach der Bedeutung dieses Wortes? Sie wussten es selbst nicht. Das ist die reine Wahrheit. Die Übersetzer der King James Bibel betonten, wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben in unseren besten Wörterbüchern nachgeschlagen, unsere besten Leute befragt, und niemand wusste wirklich, was einige dieser Wörter bedeuteten. Diese hebräischen Wörter sind selten. Nun fragst du, Hildebrand, woher weißt du, dass das falsch ist? Nun, einst, etwas nördlich von Israel, etwa 90 bis 110 Kilometer nördlich von Israel, lag ein Ort namens Ugarit. Er liegt im Libanon. Dort wurde ein Ort namens Ugarit entdeckt. Es gibt eine Sprache namens Ugaritisch. Ich hatte also das Vergnügen, Ugaritisch lernen zu müssen. Man fand 20.000 dieser Tontafeln aus Ugarit. Sie stammen aus der Zeit um 1200 vor Christus. Ugaritisch ist eine Schwestersprache des Hebräischen. Hilft dir das weiter? Kannst du, wenn du Spanisch kannst, auch Portugiesisch vortäuschen? Ich habe ein ganzes Jahr Ugaritisch gelernt und manchmal stört es mich wirklich, dass ich das auf Band habe, weil mein Professor mich wahrscheinlich zur Rede stellen wird. Aber ich habe wirklich ein Jahr Ugaritisch gelernt. Ehrlich gesagt, habe ich das Jahr nur vorgetäuscht. Ich habe Ugaritisch gelesen, als wäre es Hebräisch. Mit anderen Worten, ich konnte Hebräisch, also habe ich Ugaritisch gelernt und es einfach wie Hebräisch gelesen. Das ganze Jahr über habe ich so gelesen. Am Ende des Jahres bin ich, eher aus Spaß, weil ich eine gute Note bekommen hatte, zu meinem Professor gegangen und habe ihm erzählt, dass ich es einfach wie Hebräisch gelesen habe. Und er meinte, ja, weil es Schwestersprachen sind, sind viele Wörter sehr ähnlich, so bin ich das ganze Jahr über damit durchgekommen. Nun, ich komme noch einmal darauf zurück. Ratet mal, welches Wort im ugaritischen Text auftaucht. Genau dieses Wort für Schlacke, das wir im Hebräischen nicht kennen, kommt im Ugaritischen vor. Es bedeutet, und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Übersetzung hier habe, nein, habe ich nicht, was man auf einen Topf aufträgt. Normalerweise glasiert man einen Topf. Das Wort, das wir im Ugaritischen gefunden haben und das hier verwendet wird, bedeutet, dass die Tonscherbe glasiert ist. Sie ist glasiert, das ist alles, es ist eine Glasur. Ergibt es in diesem Kontext Sinn, dass sie glasiert ist? Ja, das ist es, was man auf Töpfe aufträgt. Was er sagt, ist, du hast hitzige Worte mit einem bösen Herzen, es ist wie Glasur auf einem Tontopf. Verstehst du das? Die Glasur ist zwar schön, aber sie ist auf einem Tontopf. Inbrünstige Worte mit bösem Herzen sind wie eine Glasur, eine schöne Glasur, auf einem Tontopf, wie Lippenstift auf einem Schwein. Das ist also dieses Wort, jetzt wissen wir, was es bedeutet. Sie sagen, die Übersetzer der King James Bibel hätten es besser wissen müssen. Warum hätten sie es nicht besser wissen können? Weil Ugarit erst 1948 entdeckt wurde und es ehrlich gesagt bis in die 1950er und 60er Jahre dauerte, bis man diese Texte wirklich gut übersetzen konnte. Ich meine also, dass die Übersetzer der King James Bibel unmöglich die Bedeutung dieses Wortes kennen konnten, es wurde erst in den letzten 70 Jahren entdeckt. Waren die Übersetzer der King James Bibel also böse? Nein. Sie haben 1611 ihr Bestes gegeben. Die Umstände waren damals ganz anders, und ehrlich gesagt wissen wir es heute viel besser. Das ist also ein Grund für die Abkehr von der King James Bibel. Wir verstehen heute die Bedeutung einiger dieser Wörter besser, weil wir verwandte Sprachen haben, die uns beim Übersetzen helfen. Problem der archaischen Sprache 16, 40 bis 18, 07. So, und jetzt noch eine Frage. Hat sich die englische Sprache in den letzten 400 Jahren verändert? In 2. Korinther 8,1 heißt es, wir sagen euch etwas über die Gnade Gottes, mal ehrlich, habt ihr in letzter Zeit jemanden mit wir belehrt? Habt ihr gesagt, Mann, ich bin fertig mit dem wir? Habt ihr das auch schon mal gesagt? Reden wir so, ich sage euch etwas, wann habt ihr das letzte Mal ich sage euch etwas gesagt? Dann fragt man sich natürlich, was soll das denn heißen? Ich sage euch etwas, was soll das denn bedeuten? Wie wäre es, wenn ich es so übersetze, ich möchte, dass ihr über die Gnade Gottes nachdenkt, ergibt das Sinn? Ich möchte, dass ihr nachdenkt, ist hier irgendjemand witzig? Jemand schüttelt den Kopf. Ich mag witzige Leute, ihr könnt mich ruhig damit aufziehen, denn ich diskutiere gern. I do to it bedeutete, ich möchte, dass du über die Gnade Gottes nachdenkst. Sollten wir das heute vielleicht anders übersetzen als vor 400 Jahren? Denn wir verwenden to it heutzutage kaum noch. Wir möchten aber, dass die Leute nachdenken und sagen deshalb, I want to think about. Die englische Sprache hat sich also verändert. Übersetzungstheorien 18, 08, 26, 47. Hier sind drei oder vier Übersetzungstheorien. Die erste lautet, man hat ein Wort in der einen und ein Wort in der anderen Sprache. Man nimmt also das Wort in der einen Sprache und übersetzt es mit dem Wort in der anderen, eine wortgetreue, wörtliche Übersetzung. Ein Wort in dieser Sprache, ein Wort in jener, ein Wort dort, ein Wort hier, so übersetzt man. Denken Sie mal darüber nach. Gibt es Sprachen, die wortgetreu übereinstimmen? Bedeutet dieses Wort in dieser Sprache immer dasselbe? Wenn ich Ihnen in unserer Sprache, selbst im Bostoner Englisch, sagen würde, RCA, we went to RCA, was bedeutet dann RCA in Boston? Car bedeutet für die meisten von uns Auto. Auto mit einem R am Ende. Wo liegt das Problem? Wenn Sie Car sagen, sage ich es jetzt auch. Wissen Sie, ob ich mit Auto einen Eisenbahnwaggon meine? Ist ein Eisenbahnwaggon etwas anderes als ein Auto? KK. Kennt jemand die Schlacht von KK? Jedenfalls gibt es ein Auto, wie das, in dem ich gefahren bin. Und dann gibt es ein Auto, wie das, mit dem mein Enkel gespielt hat. Ist ein Spielzeugauto etwas anderes als ein richtiges Auto, anders als ein Eisenbahnwaggon? Anders gefragt, kann man ein Wort in einer Sprache nehmen und es immer anders übersetzen? Funktioniert das? Sind Sprachen so einfach geordnet? Nein, so einfach ist es nicht. Das ist also eine wörtliche Übersetzung. Es ist eine fehlerhafte Theorie, denn Sprachen funktionieren nicht so. Übrigens, gefällt dir die wörtliche Übersetzung, weil sie doch eigentlich ganz praktisch ist? Wenn man sie eins zu eins übernehmen kann, ist das doch wirklich einfach, und du weißt ja, dass du das willst. Also, was ich sagen will, versuche, so wortgetreu wie möglich zu bleiben, aber wird das nicht irgendwann nicht mehr funktionieren? Ja, es ist anders, und das Problem, das sie anspricht, ist, dass sie ein Lied aus dem Portugiesischen ins Englische übersetzt. Was ist denn das Problem mit Liedern? Sind Lieder poetischer? Ist Poesie viel schwieriger als eine Erzählung? Wenn man Gedichte schreibt, kommen die poetischen Worte einfach nicht von allein. Glaubt mir, ich habe das selbst erlebt. Ich will gar nicht erst erzählen, wie viele Stunden ich buchstäblich hunderte von Stunden damit verbracht habe, hebräische Gedichte ins Englische zu übersetzen. Sie sind wunderschön im Hebräischen, aber im Englischen klingen sie einfach nicht stimmig, und ich schaffe es nicht, sie in englische Poesie zu verwandeln. Das ist wirklich frustrierend. Ich habe es versucht, stundenlang, mindestens 10 Stunden an einer einzigen Strophe gesessen, und es hat einfach nicht geklappt. Das war wirklich ärgerlich. Fügt Poesie also eine ganz neue Dimension zwischen den Sprachen hinzu? Also, wortwörtlich übersetzen, gefällt uns das? Ist das eine gute Methode, wenn man damit durchkommt? Es ist gut, wenn es funktioniert, aber es klappt nicht immer so einfach. Dann gibt es also das, was man eine modifizierte wörtliche Übersetzung nennt. Eine modifizierte wörtliche Übersetzung bedeutet, den Text so wörtlich wie möglich zu nehmen, Wort für Wort, aber an manchen Stellen stößt man an seine Grenzen. Manchmal funktioniert das einfach nicht. Man wendet also eine modifizierte wörtliche Übersetzung an, indem man den Text Wort für Wort übersetzt, aber wenn das nicht funktioniert, muss man abbrechen. Nun, hier ist eine ganz andere Theorie. Sie heißt dynamische Äquivalenz. Dynamische Äquivalenz übersetzt nicht Wort für Wort. Sie übersetzt vielmehr Bedeutung für Bedeutung. Ist das ein großer Unterschied zu einer Wort-für-Wort-Übersetzung? Nehmen wir zum Beispiel das hebräische Wort Chist. Was bedeutet Chist? Sie fragen, Hildebrand, was bedeutet das? Sie haben es in Ihrem Leben schon so oft übersetzt, als ich jünger war, habe ich Chist mit Liebe übersetzt. Also habe ich es mit Liebe übersetzt. Sie sagen, oh, das ist schön, Liebe, aber nach einer Weile merkt man, dass Chist nicht genau das bedeutet. Chist bedeutet eher so etwas wie. Sie fragen sich vielleicht, warum wir nicht einfach die NIV-Übersetzung verwenden. Die NIV übersetzt es mit unerschütterliche Liebe. Ist unerschütterliche Liebe nicht etwas anderes als Liebe? Unerschütterliche Liebe, und dann sagst du, ich mag das Wort unerschütterlich nicht. Klingt, als wüsste ich es nicht, also habe ich treue Liebe übersetzt. Wenn du in der DASF nachschaust, findest du dort auch treue Liebe. Ist treue Liebe eigentlich etwas anderes als unerschütterliche Liebe? Gibt es da vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit? Steckt in der treuen Liebe vielleicht die Idee eines Bundes oder Vertrags, dass man jemandem gegenüber loyal ist? Deshalb gefällt mir treue Liebe besser. Dann sagst du, weißt du noch, als du am Grace College warst und gesagt hast, du hättest es immer mit hartnäckiger Liebe übersetzt. Nun, unbeugsame Liebe ist wieder etwas anderes, aber verstehst du, was ich meine? Steckt da etwas von treuer Liebe drin? Ich mochte den Ausdruck unbeugsame Liebe und habe ihn eine Zeit lang verwendet, aber wo lag dann das Problem? Mir wurde klar, ist unbeugsam für die meisten Menschen etwas Positives oder Negatives? Negativ. Also dachte ich, ich weiß, was ich mit unbeugsamer Liebe meine, aber es funktioniert nicht, weil es für die meisten Menschen negativ ist. Deshalb habe ich Unbeugsamkeit weggelassen und bin zu treuer Liebe übergegangen. Verstehst du, was ich meine? Was bedeutet also Hesed? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Liebe, Treue, unerschütterliche Liebe, Güte, verstehst du? Es vereint all diese Bedeutungen, ist also ein vielschichtiges Wort. Wenn ich es ins Englische übersetzen will, ist es einfach zu kompliziert, als dass ich es mit ein oder zwei englischen Wörtern ausdrücken könnte. Dynamische Äquivalenz bedeutet, dass man versucht, Bedeutung für Bedeutung zu übertragen, man versucht, die Bedeutung des einen Wortes zu nehmen und sie dem anderen zuzuordnen. Und schließlich gibt es noch das, was ich politisch korrekte Ansichten in der Übersetzung nenne. Was ist denn eine politisch korrekte Ansicht? Die DNIF, Today's New International, die wurde, glaube ich, in England veröffentlicht. Was wird denn im Allgemeinen politisch korrekt korrigiert? Ist das Geschlecht eines der Hauptthemen, die man politisch korrekt machen will? Ich war bei einer Besprechung, als die NRSV, die New Revised Standard Version, vorgestellt wurde. Bruce Metzger war auch da, ein älterer, frommer Herr aus Princeton, wahrscheinlich um die 90. Jedenfalls habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, ich hoffe, es geht ihm gut. Metzger stellte die NRSV vor, und eine der Übersetzerinnen stand auf und wetterte gegen die NRSV, weil Gott darin immer noch mit er übersetzt wird. Sie war total angewidert, dass eine Bibel Gott mit er übersetzt, weil das geschlechtsspezifisch sei. Es schließe Frauen aus, und deshalb sei es schrecklich, dass Gott er genannt werde. Sie redete ununterbrochen darüber. Metzger saß einfach nur da, und ich erinnere mich, er hatte die Ellbogen auf dem Tisch abgestützt, und diese Frau schimpfte über sie als Gott, und Metzger schüttelte nur den Kopf. Da draußen stehen 1000 Gelehrte, Metzger macht einfach so weiter. Hatte sie etwa eine persönliche Rechnung mit ihm offen? Kennt ihr eigentlich vegane Interpretationen des Buches Hiob? Ich mache keine Witze, ich meine es todernst, es gibt tatsächlich vegane Interpretationen des Buches Hiob. Also, worauf ich hinaus will, haben die Leute heute unterschiedliche politische Ziele? Lässt sich das in ihren Übersetzungen erkennen? Ja. Nun, eine Frage, gefällt Ihnen das oder nicht? Also, mir gefällt es nicht, weil ich wohl ein alter Mann bin, aber Ihnen fällt der Unterschied wahrscheinlich gar nicht auf. Denn, wie soll ich sagen, Sie sind ja seit dem Kindergarten mit diesem ganzen politisch korrekten Kram aufgewachsen, ob Sie es glauben oder nicht. Was ich damit sagen will, seien Sie vorsichtig mit politisch korrekten Übersetzungen. Das stört mich. Wenn jemand versucht, eine bestimmte Absicht in die Heilige Schrift hineinzuinterpretieren, habe ich damit ein Problem. Ich versuche nicht, etwas in die Heilige Schrift hineinzuinterpretieren. Ich versuche vielmehr, auf die Heilige Schrift zu hören. Nein, Elohim ist eine männliche Endung. Es ist ein Er. Okay, jetzt wissen Sie, ich will jetzt keine philosophische Diskussion über das Geschlecht Gottes anfangen. Das ist ein anderes Thema. Was ich sagen will, wenn man mit einer Übersetzung arbeitet, muss man sich daran halten, was die ursprünglichen Autoren gemeint und geschrieben haben. Wir müssen also damit arbeiten. Es gibt eine große Debatte zwischen der ursprünglichen Intention des Autors und der Hermeneutik der jüngsten Leserreaktionen. Sprüche 10, 5 Übersetzungen, 26, 48 bis 28, 30. Nehmen wir ein Beispiel und schauen wir uns Sprüche 10,5 an. Ich möchte verschiedene Übersetzungen durchgehen und ein bisschen damit experimentieren. Die schönste aller Übersetzungen und die beste, die ich wärmstens empfehlen kann, ist diese hier. Findest du sie nicht wunderschön? Hör sie dir jetzt an. Hör sie dir an. Oga Barkaitz ben Maskil, Nerdam Barkatzer ben Mewisch. Hebräisch, hörst du, wie schön das klingt? Das ist Hebräisch. Siehst du übrigens das Baka hier? Siehst du das Baka dort? Siehst du, wie er mit den Lauten spielt? Baka, Baka, siehst du, wie das zusammenhängt? Siehst du das hier? Ben. Ist hier jemand namens Benjamin? Ben, das ist dein Name. Siehst du, du kommst hier übrigens zweimal vor, Ben und Ben. Siehst du, wie es sich wiederholt? Siehst du übrigens, dass beide mit dem Mem und dem M laut beginnen? Das M, und siehst du, dass dies ein SCH, SCH und S ist? Siehst du, wie diese beiden Buchstaben gleich sind? Spielt er mit den Lauten? Ja, er spielt mit den Lauten. Kann man die Laute ins Englische übertragen und damit experimentieren? Im Englischen funktioniert das nicht. Glaub mir, ich hab's versucht. Übrigens ist das wunderschön. Die Hebräer lesen ja immer so. Ihr liest doch immer rückwärts, oder? KJV, King James Version, 1611, 28, 31, 30, 27. Versuchen Sie es nun mit dieser Übersetzung. Es handelt sich um eine englische Übersetzung der King James Übersetzung von 1611, die Ende der 1880er Jahre aktualisiert wurde. Heute gibt es die New King James, die vor einigen Jahren erstellt wurde. Die King James Version wurde jedoch in den 1880er Jahren aktualisiert und die gängige KJV ist nicht die Version von 1611, sondern die der 1880er Jahre. Wie dem auch sei, hier ist die King James Übersetzung von 1611, wer im Sommer sammelt, ist ein weiser Sohn, sammelt jemand von ihnen im Sommer? Nun, eine Frage, ist das eine archaische Form? Verstehen Sie das? Ja, Sie verstehen, dass hier ein etetetetet am Ende steht. Das sieht man normalerweise nicht, wir sind eher an ein et gewöhnt. Aber wer schläft, schlaft jemand von euch in meinem Unterricht? Das solltet ihr besser lassen. Also schläft du nicht. Aber wer schläft, wir sagen nicht schläft. Was sagen wir? Schlafen. Ja, wir hängen einfach ein S an. Wer in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande bringt, ist das verständlich. Würdest du das so übersetzen? Das würdest du doch nicht tun, oder? Verstehst du es? Ja, du kannst es verstehen. Die King James Bibel hat eine gewisse Schönheit. Ehrlich gesagt liebe ich die KJV, aber die Sprache ist etwas altertümlich. Das muss man bedenken. Die KJV war eine der besten und beeindruckendsten Übersetzungen, die je angefertigt wurden, und deshalb hat sie 300 oder 400 Jahre überdauert und wird auch heute noch verwendet, weil sie so unglaublich ist. NASF, Neue Amerikanische Standardversion, 30, 28, 31, 30. So, ich habe sie gesehen, ich zeige Ihnen noch ein paar andere. Das ist die King James Version, KJV, und weiter geht's. Hier ist die New American Standard Version, NASF. Die New American Standard Version war der Versuch, wortwörtlich zu übersetzen, Wort im Hebräischen, Wort im Englischen und so weiter. So versuchen Sie es hier, wer im Sommer sammelt, gefällt uns eigentlich sammelt besser als sammelt? Ja, das ist besser, eine Verbesserung. Wer im Sommer sammelt, ist ein Sohn, der weise handelt, ist Sohn, der weise handelt, nicht etwas lang. Aber wer schläft, das ist auch eine Verbesserung, wer in der Erntezeit schläft, ist ein Sohn, der schändlich handelt, ist das verständlich und klar. Zunächst einmal ja, wir verstehen es. Es ist vollkommen klar. Das ist gut. Wurden hier Verbesserungen bei sammelt und schläft vorgenommen? Haben Sie die Stelle der Sohn, der schamlos handelt, verlängert? Haben Sie sie etwa in die Länge gezogen? Ist Poesie kurz und prägnant oder lang und wortreich? NIV, Neue Internationale Version, 31, 31 bis 35, 05. Jetzt möchte ich die NIV-Übersetzung einfügen, damit ihr den Unterschied seht. Die NIV sagt, derjenige, der die Ernte einbringt, woher kommt eigentlich das Wort Ernte? Die Übersetzer der NIV, ist euch klar, dass die Übersetzer dieses Wort hinzugefügt haben? Das Wort Ernte kommt im Hebräischen nicht vor. Sie haben es der Heiligen Schrift hinzugefügt. Ist das eine schlechte Nachricht? Sie haben der Heiligen Schrift etwas hinzugefügt. Versteht ihr das? Wer hat die NIV-Übersetzung erstellt? Ihr sagtet Hildebrand, oder sagtet ihr nicht, dass es Dr. Wilson war? Er hat an Jesaja gearbeitet, nicht an den Sprüchen. Und übrigens, ich habe euch ja schon von Dr. Wilson erzählt, richtig? Da steht, so spricht der Herr, das ist doch super, richtig gut. Dr. Wilson sagt es, und es passt. Ihr wisst, was ich meine. Warum haben Sie jetzt das Wort Ernte hinzugefügt? Im Ernst, Sie haben das Wort Ernte hinzugefügt, derjenige, der die Ernte einbringt. Warum haben Sie dieses Wort Ernte da reingeschrieben? Antwort eines Schülers, das war wirklich gut. Ja. Wenn wir heute im Englischen sagen, he who gathers, fragen wir, was sammelt er, was ist unsere nächste Frage? He who gathers in the summer, würden wir sagen, was sammelt er? Sammelt man Murmeln? Sammelt man Sand? Was sammelt man? Bedeutet Crops ursprünglich Ernte? Bedeutet das Wort Katze so viel wie Ernte einbringen? In einer Agrargesellschaft würde man Gathers sagen und es mit der Ernte verbinden, da die Bedeutung klar ist. Aber ist Gathers heutzutage noch so offensichtlich? Nein, deshalb wird es explizit mit Gathers Crops formuliert. Ist das hilfreich? Ist es für uns hilfreich, weil wir nicht in einer Agrargesellschaft leben? Die Formulierung Crops ist also hilfreich. Übrigens, war das die ursprüngliche Bedeutung? Ja, genau. Steht das Wort für Ernte im Hebräischen? Nein, aber es ist in dem Wort der Sammler enthalten. Man erntet ja Ernte. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wer im Sommer Ernte einbringt, ist ein weiser Sohn, wer aber während der Erntezeit schläft, ist ein schändlicher Sohn. Erkennst du diesen weisen Sohn? Ist weiser Sohn, NIV, etwas anderes als Sohn, der weise handelt, NASF? Ist die NASF-Übersetzung wirklich so langatmig? Nun frage ich dich, sollte ein Sprichwort langatmig oder prägnant und aussagekräftig sein? Ein Stich zur rechten Zeit spart 9, oder sollte ein Sprichwort ein langer Satz sein? Soll ein Sprichwort kurz, prägnant und auf den Punkt gebracht sein? Ist ein Sohn, der weise handelt, zu langatmig? Oder ist ein weiser Sohn kurz und bündig? Passt das also zu den Sprüchen und dem Genre der Sprichwörter? Macht diese literarische Form den Text eindringlicher? Ein schändlicher Sohn statt ein Sohn, der sich schändlich verhält. Verstehst du, was ich meine? Also, meine Frage, gefällt mir diese NIV-Übersetzung besser als diese NASF? Mir persönlich gefällt sie besser. Sie hat mehr Wucht. Kurz wie die Sprüche, obwohl hier die Ernte hinzugefügt wird, um den landwirtschaftlichen Hintergrund zu verdeutlichen, und dann noch der Ausdruck schändlicher Sohn, der den weisen Sohn und den schändlichen Sohn, der während der Ernte schläft, gegenüberstellt. Übrigens, geht es hier um das College? Ja. NLT, New Living Translation, 35:06-39:55. Kommen wir nun zu einer anderen Übersetzung. Diese hier heißt New Living Translation, und im Buch der Sprüche gibt es in der New Living Translation allerlei Probleme. Schauen wir uns einige davon an. Ein weiser Jüngling, sobald man das sieht, hat sich etwas geändert. Ein weiser Jüngling. In allen anderen Übersetzungen hieß es was? Ein weiser Sohn. Ist das jedem aufgefallen? Wurde das Geschlecht neutralisiert und Jüngling statt Sohn verwendet, damit es nicht mehr ausschließlich mit Sohn verbunden ist? Wurde das aus diesem Grund getan? Die Antwort ist, ja, genau aus diesem Grund. Hat jemand Anmerkungen dazu gemacht, dass das nicht der richtige Weg ist? Ja. Wurden die Vorschläge dieser Person ignoriert? Ja. Was macht man, wenn man verliert? Man beschwert sich, und genau das tue ich. Jedenfalls ärgert mich das immer noch sehr. Hör auf meinen Sohn, auf die Anweisungen deines Vaters, klingt das nicht ganz anders als Hör auf mein Kind, auf die Anweisungen deines Vaters? Ja. Wie alt ist der Sohn? Dieser Typ versucht, seinen Sohn davon abzuhalten, mit dieser Frau anzubändeln oder etwas mit ihr anzufangen, und ist er dann noch ein Kind? Ich weiß ja nicht, wie ihr das nennt. Ich meine, ist das ein Vater, der seinen Sohn warnt und ihm verbietet, irgendetwas zu tun? Ist dieser Junge ein Kind? Nein, er ist offensichtlich ein junger Erwachsener. Also, warum benutzt man das Wort Kind statt Sohn? Hör auf meinen Sohn, auf deinen Vater, hör auf mein Kind, seht ihr den Bedeutungsunterschied? Ich denke, jeder kann den Unterschied erkennen. Frage, wenn der Redakteur etwas sagt, müsst ihr euch dann zurückhalten und sagen, so, das war's? Musst du manchmal einfach mal einen Gang runterschalten? Ich bin immer noch sauer deswegen. Ich halte es für falsch, aber habe ich Respekt vor den Leuten, mit denen ich übersetzt habe? Vor allem vor dem Lektor, ich nenne hier keine Namen, aber respektiere ich ihn? Absolut, ich mag ihn sehr und er hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich schätze ihn dafür sehr, aber in diesem Punkt war ich anderer Meinung. Also, ein Jüngling, der die Stunde der Gelegenheit verschläft, Moment, lass uns das zu Ende lesen, ein kluger Jüngling arbeitet den ganzen Sommer hart, wo ist die Ernte? Ist die Ernte etwa weg? Die Ernte ist weg. Warum haben Sie die Ernte gestrichen? Es heißt doch, arbeitet hart. Ist das die eigentliche Aussage des Sprichworts? Musst ihr Ernte einbringen oder hart arbeiten? Erklärt das die Bedeutung auch ohne das Bild der Ernte? Ja. Ist das gut oder schlecht? Was ist mit der Metapher von Ernte und Getreide passiert? Ist das nicht eine schöne Metapher von Ernte und Getreide? Ja, die gefällt mir. Ich mag es nicht, wenn man mir meine Metaphern wegnimmt. Die Metaphern sind so reichhaltig. Aber hilft euch das, die Aussage des Sprichworts zu verstehen? Die Antwort ist ja. Es ist zwar sehr direkt, aber ich mag die Feinheiten, ich mag den Reichtum der Metaphern. Deshalb stört mich das auch ein bisschen. Aber ich verstehe den Punkt. Man verwendet nicht die Metaphern selbst, sondern deren Bedeutung. Ist das eigentlich hilfreicher für Bibelleser? Verstehen Sie dann sicher den Kern der Aussage? Man arbeitet also mit dem Sinn. Nun zu ein Jüngling, der die Stunde der Gelegenheit verschläft. Was ist mit der Stunde der Gelegenheit gemeint? Soll man ernten, wenn die Früchte reif sind? Wenn man 2 Monate nach der Reife erntet, ist das nutzlos. Vermittelt uns das also die Aussage des Sprichworts, ohne die Erntemetapher zu verwenden? Es erklärt uns die Bedeutung, es ist eine sinngemäßere, dynamische Übersetzung. Warum arbeitet er den ganzen Sommer über so hart? Das wirft ganz neue Fragen auf. Aber mal ehrlich, erledigt ihr Studenten den Großteil eurer Arbeit an der Uni oder im Winter? Ihr arbeitet doch auch im Sommer, oder? Habt ihr Sommerjobs? Ja, vielleicht passt es deshalb noch, da viele im Sommer arbeiten. Aber beachtet, bringt Schande über den Sohn. Ist die Bedeutung des Sprichworts in dieser Version ohne die Metapher wirklich klar? Ja. Die Botschaft von Eugene Peterson 39, 56 bis 43, 23. Es war einmal ein Mann namens Eugene Peterson. Er unterrichtet in Kanada, und Sie wissen ja, wie die Kanadier so sind. Also, er ist, wie soll ich sagen? Er ist ein wirklich gottesfürchtiger Mann, zu dem ich aufsehe. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich bewundere ihn für seine Arbeit und habe einiges von ihm gelesen. Er ist wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Ist er besonders kreativ? Nun, was ist denn das Problem mit Kreativität? Ich sage es Ihnen, weil ich selbst manchmal sehr kreativ bin. Es ist nicht einfach, kreativ zu sein. Es gibt einen schmalen Grat zwischen Kreativität und ich spreche jetzt nicht von ihm, Eugene Peterson, zwischen Kreativität und Verrücktheit. Ich habe diesen Grat nie gefunden. Aber er hingegen ist ein hervorragender Wissenschaftler, ein erstklassiger Wissenschaftler und ein kreativer Mensch. Und er schreibt Dinge, bei denen man beim Lesen denkt, das hätte ich auch gern so übersetzt, dieser Mann ist ein Genie. Was ich sagen will, Eugene Peterson, der an der Regent University in Vancouver, Kanada, lehrt, erfasst etwas Prophetisches, etwas, das mir selbst nicht gelungen ist. Deshalb bewundere ich ihn sehr. Nun, es wird anders sein, aber dieser Typ hat es auf den Punkt gebracht. Schau dir das an, das ist die Übersetzung desselben Verses, nutze das Heu, solange die Sonne scheint, ist es das. Hat er es verstanden? Sagen wir, nutze das Heu, solange die Sonne scheint? Er hat die Idee verstanden, im Sommer hart zu arbeiten. Er hat es verstanden, nutze das Heu, solange die Sonne scheint, das ist klug. Während der Erntezeit fischen gehen, das ist dumm, wenn ich ein Wort ändern müsste, wäre es wahrscheinlich dieses. Dumm, ist das nicht etwas zu stark? Ist das Sprichwort wirklich so stark? Ja, aber ich würde dieses Wort etwas abschwächen. Aber steckt da nicht Genialität drin? Trifft das den Kern des Sprichworts? Siehst du das? Nutze das Heu, solange die Sonne scheint, das ist klug, während der Erntezeit fischen gehen, das ist dumm, das ist die Bibelübersetzung, The Message. Sie wurde von Eugene Peterson übersetzt. Ich respektiere Peterson sehr, er ist ein Genie. Aber das Problem mit einer einzelnen Übersetzung ist, kann es sein, dass die Übersetzung mal flach, dann genial, dann wieder flach, flach, dann wieder genial ist? Verstehst du, was ich meine? Kann jemand in jedem Vers genial sein? Gelingt ihm das in jedem Vers? Nein, ich habe mir diese Stelle herausgesucht. Aber ich meine, es gibt Verse, bei denen man einfach nur da sitzt und schmunzelt. Man denkt, der hat's drauf, ist das übrigens eine wörtliche Übersetzung? Nein. Geht es um dynamische Entsprechung, um Bedeutungsübersetzung? Hat er die Bedeutungsübersetzung verstanden? Übrigens, welche dieser Übersetzungen werden Sie verwenden? Kann es sein, dass ich, wenn ich lächeln möchte, die Message-Übersetzung nutze, um über diesen Text auf eine ganz neue Art und Weise nachzudenken? Sollte ich also diese verwenden? Kann ich auch die NLT oder die NIV verwenden? Ja. Kann man je nach Stimmung und Anlass unterschiedliche Übersetzungen verwenden? Wenn Sie als Pastor eine Predigt vorbereiten, würden Sie dann etwas Ausgefallenes und Ungewöhnliches wählen? Oder würden Sie von vornherein mit einer eher wortgetreuen Übersetzung beginnen? Wenn Sie als Pastor eine Predigt halten, würden Sie wahrscheinlich beides verwenden? Ja, und jetzt kommt's, würden die Menschen in Ihrer Gemeinde damit etwas anfangen können? Ja, es kommt also darauf an, was Sie erreichen wollen. Natürlich sollten Sie unbedingt den hebräischen Originaltext lesen. Hier also einige Schlussfolgerungen, sozusagen im Großen und Ganzen. Überblick über den gesamten Prozess, 43, 24, 46, 32. Nun, gehen wir den gesamten Prozess einmal durch. Haben wir heute bessere Manuskriptbelege als in den letzten 2000 Jahren? Ja. Bessere Manuskriptbelege als je zuvor. Wird irgendeine wichtige Lehre durch all die Schreibfehler beeinträchtigt? Wird irgendeine wichtige Lehre tatsächlich beeinträchtigt? Die Antwort lautet, nein, keine wichtige Lehre wird wirklich beeinträchtigt. Sie sagen vielleicht, oh, Hildebrand, wir haben all die Zeit verschwendet und keine Lehre wird wirklich beeinträchtigt, aber was ich sagen will, ist, das Wissen, dass Schreiber dies kopiert haben und dass es Schreibfehler gibt, hilft, besser zu verstehen, wie unsere Bibel entstanden ist. Darum geht es mir, dass Ihnen niemand etwas Neues präsentiert. Wir haben das jetzt durchgesprochen. Sie sehen, wie die Dinge entstanden sind und wo sie hingehören. Ich möchte, dass ihr einen realistischen Blick auf Überlieferung, Abschriften und Übersetzungen entwickelt. Bei Übersetzungsprozessen ist es mir wichtig, dass ihr euch der verschiedenen Übersetzungs- und Abschreibmethoden bewusst seid. Ihr solltet Vertrauen in Gottes Wort haben. Der Vorteil ist, dass ihr euch, wenn ihr möchtet, 10 oder 15 verschiedene englische Übersetzungen aussuchen könnt. Wir leben heute in einer informationsreichen Welt. Nutzt jemand die Online-Bibel? Hat schon mal jemand davon gehört? Also, es gibt eine Bibel im Internet. Sie wird von ein paar wirklich netten Leuten betrieben, Dan Wallace und einigen anderen, von denen ich einige kenne, und sie sind hervorragend. Sie heißt Online-Bibel. Ich mag die Fußnoten sehr und der Studienführer ist sehr hilfreich. Alles ist online verfügbar. Ich glaube, man kann sich sogar ein Exemplar bestellen und ausdrucken lassen. Also, ich denke, es geht nicht darum, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren, sondern auf die Bedeutung der Heiligen Schrift. Und genau das ist mein Punkt. Konzentriere dich nicht so sehr auf die Details, auf die Bedeutung der Heiligen Schrift und was sie für dein Leben bedeutet. Wie Gott zu dir spricht und dir sein Wort im Sinne der Heiligen Schrift mitteilt, anstatt dich nur auf Kleinigkeiten zu konzentrieren, die uns nur aufregen. Wenn Gott zu uns gesprochen und uns vieles gesagt hat, sollte dieses Buch einer der wichtigsten Wegweiser in deinem Leben sein. Eine Frage: Lese ich gerne Platon? Die Republik: Ich lese Platon sehr gerne. Wenn du Platon noch nie gelesen hast, Platon ist wunderbar. Aristoteles ist anspruchsvoller, aber Aristoteles ist ein sehr mathematisch-logisch denkender Mensch. Ich lese gerne Aristoteles und die Nikomachische Ethik. Und noch einiges mehr. Frage: Wenn man Platon, Aristoteles und all die anderen großen Denker liest, was ist das dann? Bibelverweis: Das ist das Wort Gottes. Frage: Ist es anders als bei Platon? Platon war interessant, Charles Dickens ist faszinierend, aber das hier ist das Wort Gottes. Da besteht also ein gewaltiger Unterschied. Wie soll ich das sagen? Das ist einer der Gründe, warum ich mein Leben dem Studium dieses Buches gewidmet habe, denn Gott hat gesprochen. Gott hat tatsächlich gesprochen, und ich möchte hören, was er zu sagen hat. Daher ist dies einer der wichtigsten Wegweiser fürs Leben. Schreiber machen Fehler, 46, 33 bis 49, 46. Hat Gott also fehlerhafte Verfahren zur Bewahrung seines Wortes angewendet? Ja. Und nebenbei bemerkt, ist das eine Frage meiner Meinung? Er hat fehlerhafte Verfahren angewendet. Ich kann Ihnen die Fehler aufzeigen, und ich habe Ihnen bereits einige aufgezeigt. Haben die Schreiber Fehler gemacht? Ja. Können wir viele dieser Fehler korrigieren? Ja, das können wir. Hat Gott fehlerhafte Verfahren angewendet? Hat er Menschen benutzt, um sein Wort zu verkünden? Hat Gott Übersetzungsverfahren angewendet? Gibt es Fehler in einigen Übersetzungen? Ehrlich gesagt, gibt es Fehler in jeder unserer Übersetzungen? Zweifellos. Sind die heutigen Übersetzungen übrigens viel genauer als früher? Gab es Fehler in der King James Übersetzung? Ja, das muss man einfach sagen. Ich meine Markus 16, 1. Johannes 5,7. Ja, da gibt es keine Alternative. Zunächst möchte ich Sie fragen, hat Gott Schreiber eingesetzt, die Fehler gemacht haben? Wenn Gott das beaufsichtigt hat, haben diese Schreiber dann Fehler gemacht? Nein, es ist nicht meine Meinung, wir haben die Manuskripte. Wir können die Manuskripte vergleichen. Es ist kein vielleicht. Haben die Schreiber Fehler gemacht? Nein, sie waren ja nicht dabei, mögen manche sagen, aber wenn sie 10 Minuten Zeit hätten, in der Bibliothek zu recherchieren, könnten sie die Manuskripte finden und tatsächlich vergleichen, wenn sie Griechisch und Hebräisch lesen könnten? Könnten sie das in 10 Minuten schaffen? Sagen Sie mir, welche Art von Fehlern? Moment mal, okay, Sie sagen mir, was Sie glauben, aber ich frage nicht, was Sie glauben. Ich frage, was die Manuskripte aussagen. Wir haben die Manuskripte, Sie können dieses Manuskript vergleichen, es enthält Markus 16, jenes nicht. Was fängt man damit an? Eines hat es, das andere nicht. 1. Johannes 5,7 steht in keinem unserer alten Manuskripte. Es steht in der King James Übersetzung. Was fängt man damit an? Ich möchte nur wissen, haben die Schreiber Fehler gemacht? Ja oder nein? Ich habe es euch gezeigt, ist euch eigentlich klar, welche Fehler sie gemacht haben? Ich habe es euch klipp und klar gesagt, dass ihr da keine Wahl habt, das ist Fakt. Beachten Sie, dass ich hier direkt neben der Bibel stehe. Wenn ich mir bei einer Aussage unsicher bin, gehe ich hinüber. Ich sage Ihnen, dass dies eine Tatsache ist. Es geht nicht darum, ob Sie mir zustimmen oder nicht. Ich kann Ihnen eine griechische Bibel geben, und dort werden die Probleme unten in den Fußnoten aufgelistet. Viele griechische Neue Testamente tun dies. Die hebräische Bibel macht es genauso. Die unterschiedlichen Lesarten zeigen, dass die Schreiber Fehler gemacht haben. Jeder Schreiber, der 1000 Seiten kopiert, macht Fehler. Übersetzer machen Fehler 49, 47 bis 55, 20. Zweitens, machen Übersetzer Fehler? Habe ich Ihnen heute einige Unterschiede in den Übersetzungen aufgezeigt? Übersetzer machen Fehler. Daran haben wir keine Wahl. Wir sagen also, dass das Wort Gottes fehlerlos ist, aber das Wort Gottes hat Fehler. Was fehlt? Wovon spricht er? Deshalb betone ich das so oft, weil es ein wirklich wichtiger Punkt ist. Mit anderen Worten, es gibt einen wirklich wichtigen Punkt, über den ich seit 3 Tagen spreche, und ich versuche, ihn Ihnen zu verdeutlichen. Wenn Gott zum Propheten sprach, nennen wir das dann Inspiration? Ist Inspiration hundertprozentig? Ist es Inspiration, wenn Gott zum Propheten spricht und der Prophet es aufschreibt, ist das hundertprozentig das, was Gott aufgeschrieben haben wollte? Ja. Gott sprach zum Propheten, Gott sagte genau das, was er meinte, und der Prophet schrieb es auf. Wenn er also zitiert, denke ich, dass Sie Psalm 119 meinen. Wenn er Psalm 119 zitiert, der sich über 100 Verse erstreckt und besagt, dass das Gesetz des Herrn vollkommen ist, spricht er dann vom Inspirationsprozess, in dem Gott zu seinem Volk spricht? Ja. Spricht er vom Schreibprozess des Abschreibens? Nein, er spricht vom Inspirationsprozess, und diese beiden Prozesse müssen getrennt betrachtet werden. Genau das versuche ich zu verdeutlichen. Können Übersetzer Fehler machen? Konnte jemand wie Erasmus im 16. Jahrhundert einen Vers zur Bibel hinzufügen? Nicht nur, ob er es konnte, er tat es, 1. Johannes 5,7. Schauen Sie in Ihrer King James Übersetzung nach. Was ich also sagen will, man muss den fehlerlosen, hundertprozentigen Inspirationsprozess, das Wort Gottes, von der Anwendung durch Schreiber trennen. Schreiber und Übersetzer machen Fehler. Übrigens, woher weiß er, dass Übersetzer Fehler machen? Er ist doch in diesem Kurs. Tut mir leid, wenn ich so direkt bin, aber hat hier jemand die NLT? Okay, wenn Sie in der NLT nachschauen, finden Sie jemanden, der das übersetzt hat. Mal ehrlich, wissen Sie, dass ich Fehler mache? Ja, ich habe in diesem Kurs schon 100 Fehler gemacht. Ich war übrigens einer der Übersetzer der NLT. Mache ich Fehler? Ja. Nutzt Gott fehlerhafte Methoden? Ja. Hat er meine Methode benutzt? Ja, er hat mich benutzt. Also ja. Frage eines Schülers, aber ich glaube, Sie verstehen mich falsch, und genau das versuche ich zu sagen. Sie sprechen vom Prozess der Inspiration. Gott inspiriert den Propheten, der es aufschreibt. Versteht ihr anderen, worauf ich hinaus will? Kommt nach dem Unterricht vorbei, dann können wir darüber reden. Aber eigentlich versteht ihr den Punkt, den ich hier verdeutlichen möchte, überhaupt nicht. Ich versuche euch das klar zu machen, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Wahrscheinlich der wichtigste Punkt, über den ich bisher gesprochen habe. Erleuchtung durch den Heiligen Geist 53, 10 bis 55, 21. Sie benutzte das Wort Inspiration. Ich möchte ein anderes Wort verwenden. Ich bin nicht inspiriert, okay? Ich bin nicht inspiriert. Ich bat um Erleuchtung. Mit anderen Worten, Erleuchtung ist etwas anderes als Inspiration. Erleuchtung, und sie hatte da einen guten Punkt, ist, den Heiligen Geist um Hilfe beim Verständnis des Wortes zu bitten. Das nennt man Erleuchtung. Kann das eigentlich fehlerhaft sein? Hat Ihnen schon mal ein Pastor das eine und der andere das andere gesagt? Man bekommt 2 verschiedene Botschaften. Was ich damit sagen will, man muss vorsichtig mit Erleuchtung sein, weil sie durch einen Menschen kommt. Hat jeder verstanden, was sie gesagt hat? Genau das versuche ich zu sagen. Der Prozess der Inspiration ist makellos, perfekt, und der Prozess, in dem Gott zum Propheten spricht und dieser es aufschreibt, ist perfekt. Aber dann wird dieses Buch über 1000 oder 2000 Jahre hinweg kopiert, und bei allen Schreibern, die wir haben, bei jedem Manuskript, gibt es Unterschiede. Das müssen wir klären. Gott nutzte Prozesse, die mit Problemen behaftet waren, und dann gibt es da noch die Übersetzung, die wiederum Probleme beim Übersetzen zwischen den Sprachen mit sich bringt. Können wir nun mehrere Übersetzungen verwenden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen als je zuvor? Aber ist es im Sinne der Inspiration fehlerlos? Es erreicht nicht dasselbe Niveau wie der ursprüngliche Prozess, von dem die Rede ist. Der Inspirationsprozess ist vollkommen, und das müssen wir erkennen. Wer das nicht erkennt, hat verloren. Wenn man versucht, jedes Wort in diesem Buch für fehlerfrei zu erklären, wird ein guter Gelehrter das sofort widerlegen. Die Frage ist also, liegt das Problem am Wort Gottes selbst oder an den Übersetzern der NIV? Es liegt an den Übersetzern der NIV. Wenn jemand die NLT nicht mag, zerreißt er sie und behauptet, diese Bibel sei das Wort Gottes, und dann schlägt er die NLT auf und zeigt einem einen Fehler. Es ist möglich, dass Hildebrand diese Stelle dort hineingeschrieben und sich geirrt hat. Ich möchte also zugeben, dass auch ich Fehler mache, und ich arbeite, und die NLT war Teil davon. Gott nutzt fehlerhafte Prozesse und fehlerhafte Menschen für seine Zwecke 55, 22 bis 58, 33. Gehen wir das also einmal durch. Gott nutzte fehlerhafte Prozesse. Seine ursprüngliche Inspiration war an sich nicht problematisch. Die göttliche Vorsehung hat sie nicht perfekt bewahrt. Diese Manuskripte sind anders, deshalb entschied Gott, sie nicht zu bewahren. Warum also? Weil Gott nicht wollte, dass wir ein Buch anbeten, sondern ihn selbst. Deshalb ließ er die Originale absichtlich verloren gehen, wir besitzen keines der Originale. Wir haben nicht, was Mose geschrieben hat. Und dann kommt der entscheidende Punkt, wenn Gott fehlerhafte Prozesse nutzte, um seine Ziele zu erreichen, kann er dann auch mich, einen fehlerhaften Menschen, für seine Ziele gebrauchen? Ja, und das zeigt, dass Gott fehlerhafte Menschen für seine Ziele einsetzt und dass auch wir daran teilhaben können. Ich finde diesen Gedanken sehr tiefgründig. Er ruft uns also auf, zu studieren und die Dinge zu ergründen, und wir müssen uns auf die Bedeutung konzentrieren. Wir müssen uns also auf die Bedeutung und ihre Auswirkungen auf unser Leben konzentrieren, denn dies ist Gottes Wort. Sind wir in der besten Lage seit 2000 Jahren? 2000 Jahren. Haben wir bessere Übersetzungstheorien? Haben wir bessere Manuskripte als in den letzten 2000 Jahren? Wir sind in der besten Lage seit 2000, ja, 3000 Jahren. Aber was ist daran ironisch? Wir haben die besten Übersetzungen der besten Manuskripte, die je angefertigt wurden. Frage, ehrfurcht Ihre Generation vor diesem Buch oder nicht? Sehen Sie die Ironie darin? Mit anderen Worten, die Sache wird immer genauer. Wir wissen jetzt, dass es nicht silberne Schlacke, sondern Glasur ist. Sie sagen, wir wüssten, dass sie viel genauer sei, als wir sie verstanden hätten, aber für diese Generation spiele die Bibel keine Rolle mehr. Ja, das gehört zum Glauben. Er geht also zurück auf Hebräer 11,1 FF. Dort heißt es im Grunde, dass wir Glauben haben müssen. Was ich nicht aufgeben will und was seine Anmerkungen so treffend beschreiben, ist, dass die Propheten das, was Gott ihnen sagte, aufgeschrieben haben. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn man das verliert, wenn man das, was er vorschlägt, sein Fundament, verliert, ist es, als würde man mit 100 Kilometer pro Stunde auf einem Skateboard den Berg hinunterrasen. Ihr wisst, dass sich einige von euch dabei verletzen können. Wenn man das also ignoriert, steckt man in großen Schwierigkeiten. Aber was ist, wenn man die schriftlichen Überlieferungen und die Übersetzungsprobleme nicht kennt? Kann man dann auf der anderen Seite in Schwierigkeiten geraten? Denn ein Kritiker kann einen völlig entlarven, weil er einem die Dinge schonungslos aufzeigt, und dann hat er einen in der Falle. Aber sie haben uns nicht in der Hand, denn Gott hat sein Wort bewahrt, und es ist heute noch genauso wahr. Damit müssen wir arbeiten. Wir befinden uns in der besten Lage seit 2000 Jahren, und das ist beruhigend. 4 Prozesse von Gott zu uns 58, 34 bis 59, 27. Hier sind die Prozesse, und ich möchte diese 4 Prozesse kurz erläutern. Inspiration, ist das zu 100% korrekt? Inspiration, zu 100%, Gottes Wort ist makellos. Kanonisierung, die autoritativen Bücher werden zusammengetragen. Haben wir die Bücher? Wir akzeptieren das im Wesentlichen von den Juden als Gottesvolk. Die Kanonisierung ist die Sammlung der Bücher, und damit sind wir im Reinen. Überlieferung, hier treten einige der Probleme beim wiederholten Abschreiben auf. Wir haben Hunderttausende von Manuskripten, die sich alle widersprechen, und hier liegt das Problem. Es gibt verschiedene Übersetzungstheorien und verschiedene Übersetzer, manche gut, manche schlecht. Können wir die verschiedenen Übersetzungen überprüfen, indem wir mehrere Übersetzungen vergleichen? Dies sind also die Prozesse, die Gott für uns genutzt hat, und Sie wissen, was ich meine, so ist es nun einmal. Das ist eine faktische, historische Tatsache. Einführung in das Alte Testament, kurzer historischer Überblick, 59, 27 bis 59, 57. Ich überspringe kurz die Stelle hier. Ich möchte mir jetzt die Genesis genauer ansehen. Bevor wir uns Genesis 1 widmen, schauen wir uns den Text der Genesis genauer an. Die Genesis ist ein Buch der Anfänge, und ihr habt es ja bereits gelesen. Heute möchte ich die ersten beiden Verse behandeln, wir werden gut vorankommen. Erste und zweite Verse, Genesis 1,1. Neun Wendepunkte im Alten Testament, 59, 58 bis 76, 08. Bevor wir das tun, möchte ich das gesamte Alte Testament in 9 Punkten zusammenfassen. Ich gebe einen Überblick über das Alte Testament und steige dann in die ersten beiden Verse der Genesis ein. 9 Schritte also, um das große Ganze zu erfassen, zunächst einmal gibt es die sogenannte Urgeschichte. Was ist Urgeschichte? Die Urgeschichte umfasst die ersten 11 Kapitel der Genesis. Es ist die Zeit vor Abraham. Was beinhaltet das? Adam und Eva, Noah und die Sintflut, der Turmbau zu Babel, das sind im Wesentlichen die wichtigsten Ereignisse. Adam und Eva, Noah und die Sintflut, der Turmbau zu Babel, all das findet sich in den ersten 11 Kapiteln der Genesis. Das nennt man Urgeschichte, die Zeit vor Abraham. Abrahams Geburtsdatum ist 2000 vor Christus. In diesem Kurs lege ich nicht so viel Wert auf genaue Daten, aber es gibt 5 oder 6 Daten, die ich euch für diesen Kurs nennen möchte. Es ist gar nicht so einfach, Abraham wurde 2000 vor Christus geboren. Ist das okay für euch? Abrahams Geburtsdatum ist 2000 vor Christus, ich möchte, dass ihr dieses Datum kennt. Und was geschieht dann? Dann kommt die Zeit der Patriarchen, Abraham. Abraham, hier in Golden nennen wir ihn unseren Vater, um ihm etwas Ehre zu erweisen. Isaac war sein Sohn. Hat schon mal jemand von Isaac Rabin gehört? Isaac, Rabin. In Israel gibt es heute einen Mann namens Isaac Rabin. Isaac bedeutet Lachen, und ihr sprecht es Isaac aus, aber es heißt wirklich Isaac. Es bedeutet Lachen. Abraham hatte also einen Sohn namens Isaac. Isaac ist, ehrlich gesagt, eine eher unbedeutende Figur. Jakob ist wichtig, denn Jakobs Name wird zu geändert. Israel. Und was zeugt er? 12 Stämme. Also, Abraham, Isaac und Jakob, von ihnen stammen die 12 Stämme Israels ab, Juda, Levi, Simeon, Ephraim, Manasse und so weiter bis hin zu Josef. Das sind also die Patriarchen. Nach den Patriarchen gingen sie nach Ägypten und unternahmen den Exodus. Erinnert euch, dass Josef in Ägypten war, die Brüder und der Vater Jakob kamen nach Ägypten. Sie blieben dort etwa 400 Jahre. Ich möchte nicht, dass ihr das genaue Datum verratet. Wer führte sie dann aus Ägypten heraus? Ihr sagt, Gott führte sie heraus. Ja, er schickte einige Plagen und teilte das Rote Meer. Er führte sie durch Mose heraus. Über Mose gibt es eine große Debatte zwischen 1400 und 1200 vor Christus. Ich möchte nicht, dass ihr das jetzt lernt, denn wir werden das diskutieren, wenn wir zum Buch Exodus kommen. Es gibt eine große Debatte darüber, ob sie 1400 oder 1200 vor Christus herauskamen. Macht euch jetzt keine Gedanken darüber. Der Exodus ist die große Erlösungstat des Alten Testaments. Was ist die große Erlösungstat im Neuen Testament? Es ist Jesu Tod am Kreuz für unsere Sünden. Im Alten Testament besteht die große Erlösungstat darin, dass Mose das Volk aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit zum Berg Sinai führte, um Gottes Gesetz zu empfangen. Mose ist also der Erlöser des Alten Testaments. Nicht in dem Sinne, wie es Jesus war. Jesus war Jesus. Aber Mose war derjenige, der die Erlösung einleitete. Nachdem sie Ägypten verlassen hatten, irrten sie 40 Jahre lang durch die Wüste. Die Besiedlung Kanaans, Josua Richter. In den Büchern Josua und Richter erobern sie Kanaan und besiedeln es. Sie nehmen Jericho ein. Sie ziehen nach Igai, Hazor, Gibeon und zu anderen Orten. Das Buch Josua und das Buch Richter schildern also einige chaotische Ereignisse. Sie versuchen, das Land zu besiedeln, was mal gelingt, mal nicht. Manchmal erheben sich die Richter und schlagen die Midianiter, woraufhin die Ammoniter zurückschlagen. Es ist also ein ständiges Hin und Her in den Büchern Richter, mit einigen Problemen. Aber schließlich erobern sie das Land Kanaan und besiedeln es. Dann ließen sie sich eine Weile nieder und sagten, wisst ihr, was wir brauchen? Wir haben keinen Anführer. Wir brauchen einen König, die nächste Periode wird als die Zeit der Vereinigten Monarchie bezeichnet. Was bedeutet die Vereinigte Monarchie? Israel ist vereint, alle 12 Stämme, 13 Stämme zusammen. Wer ist der erste König Israels? Sol. Er ist eine wirklich bedeutende Persönlichkeit. Sol ist der erste König. Sol hat einige Probleme, und so übernimmt David die Herrschaft. David ist der Mann nach Gottes Herzen. Dann gibt es noch ein anderes Datum, das ich euch mitteilen möchte. Das ist sehr, sehr schwierig. David wurde um 1000 vor Christus geboren. Abraham wurde um 2000 vor Christus geboren. David wurde um 1000 vor Christus geboren. Nun hat David einen Sohn namens Salomo. Sein richtiger Name ist Salomo, aber ihr nennt ihn leider Salomo. Aber was ich sagen will, wenn ich seinen Namen Shelomo sage, ihr kennt ja Hebräisch, hört ihr das Wort? Shelomo. Shelomo. Ja, Shalom. Okay, bedeutet Salomos Name Shalom? Was bedeutet er? Salomo war ein Mann des Friedens. Er hieß sogar Shelomo, sein Name bedeutete Frieden. David und Salomo haben Psalmen und Sprüche verfasst. David verfasst Psalmen, Salomo Sprüche und auch einige Psalmen. Aber Sol, David und Salomo waren was? Sie waren die drei großen Könige der Vereinigten Monarchie Israels. Sie herrschten über das ganze Land, deshalb heißt es die Vereinigte Monarchie. Sobald ich von einer Vereinigten Monarchie spreche, ratet mal, was als nächstes kommt. Eine geteilte Monarchie. Okay, und als nächstes haben wir also die geteilte Monarchie. Was geschieht nach Sol, David und Salomo? Salomo verstrickt sich am Ende seines Lebens mit all diesen Frauen und stürzt. Im Grunde zerreißt Gott das Königreich in Nord und Süd. Der Norden ist Israel, der Süden Juda. Die 10 Stämme im Norden, ein paar Stämme im Süden, mehr oder weniger. 10 Stämme im Norden, Israel genannt, und Juda im Süden. Und dann? Im Norden eine Reihe von Königen, die alle schlecht sind, ausnahmslos. Wer ist der herausragendste von ihnen? Ahab und Isabel. Okay, alle Könige des Nordens sind schlecht. Die Könige im Süden haben einige gute, wie Hiskia. Einige gute, die meisten schlecht, aber es gab auch ein paar gute. Das Problem ist also, dass wir mehrere Könige im Norden und mehrere im Süden haben. Wer hält die Könige im Zaum? Ihr werdet sagen, Gott hält alles im Zaum. Aber wie hält Gott die Könige im Zaum? Wen benutzt Gott, um die Könige im Zaum zu halten? Die Propheten. Jetzt werde ich euch die Bücher der Propheten erklären. Okay, hier ist eine Zusammenfassung des Buches der Propheten. Ich werde es in einem Wort zusammenfassen. Das ist die Botschaft der Propheten. Ein Wort, Umkehr. Die Aufgabe des Propheten war es, zum König zu gehen und was zu tun? Ihm zu sagen, er solle umkehren. Der Prophet ging hin, hielt dem König seine Gestalt entgegen und sagte ihm, er solle umkehren. Was tut der König dann? Wer gewinnt, der Prophet oder der König? Ihr kennt das Neue Testament, also lasst uns einen der letzten Propheten betrachten. Er ging zum König und sein Name war Johannes. Wie war sein Name? Johannes der Täufer ging zum König und sagte, König, du hast diese Frau, und fügte hinzu, kehr um, was sagte der König? Das gefällt mir nicht, meiner Frau gefällt das nicht, also wirst du hingerichtet, und so verlor Johannes der Täufer. Hat Jeremia eigentlich dasselbe getan? Wenn ihr das Buch Jeremia liest, werden wir uns nur die wichtigsten Stellen ansehen. Jeremia sagt im Grunde Folgendes, er geht zu Gott und sagt, so spricht der Herr, Jeremia geht zum König und sagt, so spricht der Herr, kehr um, sonst wirst du nach Babylon verbannt, Jeremia geht zurück, und Gott sagt, so spricht der Herr, aber jedes Mal, wenn Jeremia, kehr um, sagt, was tut der König mit ihm? Er wird verprügelt. Nach einer Weile sagt er also, Gott, als ich das letzte Mal so spricht der Herr, sagte, wurde ich 3 Tage lang in eine Klärgrube gesteckt und wäre fast darin ertrunken. Nach 3 Tagen war da nicht nur der Dreck der anderen drin, sondern auch meine eigenen. Ich war in der Klärgrube. Was ich sagen will, das ist die Realität. So steht es in der Bibel. Jeremia wäre fast in dieser Klärgrube gestorben. Er kommt zurück zu Gott und sagt, O Gott, ich liebe Klärgruben, lass es uns nochmal machen. Nein, er kommt zurück zu Gott und sagt, hey, vielleicht können wir ein bisschen Waterboarding machen oder etwas, das besser wäre als eine Klärgrube. Tut mir leid, ich muss mich nur kurz zusammenreißen. Okay, er kommt zurück zu Gott und sagt, Gott, jedes Mal, wenn ich deinen Namen rufe, werde ich verprügelt. Er kehrte zu Gott zurück und sagte ihm direkt, das ist schlimm. Jedes Mal, wenn ich hinausgehe und das Wort des Herrn verkünde, werde ich angegriffen, und er klagte, ich habe es einfach satt, wurden die Propheten angegriffen? Ja. Hast du gehört, was mit Jesaja passiert ist? Jesaja floh vor König Manasse. Man munkelt, er habe sich in einem hohlen Baum versteckt. Genau. Sie fanden den Propheten versteckt in einem Baum. Weißt du, was sie dann taten? Sie holten eine Säge und riefen, seht hier, und sägten ihn und den Baum in 2 Hälften. Okay, das war der Prophet Jesaja. Du sagst, der große Prophet Jesaja, der den Herrn und alles sah. Ja, er wurde in dem Baum, in dem er sich vor dem bösen König versteckt hatte, in 2 Hälften gesägt. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich möchte dir nur sagen, hatten die Propheten ein schweres Leben? Habe ich Respekt vor den Propheten, und sollten wir Respekt vor ihnen haben? Ja, sie riskierten ihr Leben. Also kämpfen die Propheten gegen den König, und wer gewinnt? Ich habe es euch ja schon gezeigt, der König gewinnt. Aber wer gewinnt am Ende wirklich? Ja, der Prophet wendet sich schließlich an den König und sagt, he, wenn du dich mit mir anlegst, bist du in 2 Jahren tot, und ratet mal, was passiert. Genau, wenn man in den Kampf zieht, sagt der Herr, gut gemacht, zieh in den Kampf, ja, TUS, Gott sagt, im Kampf bist du tot, und ratet mal, was passiert. Ahab. Peng, Pfeil, erledigt. Okay, ich höre jetzt auf. Was geschah mit den nördlichen Stämmen? Wir hatten das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Ähnlich wie in Amerika, Nord und Süd. Das Nordreich bestand aus 10 Stämmen, die nach Assyrien verschleppt wurden. Wo liegt Assyrien? Was ist die Hauptstadt von Assyrien? Ninive. Wenn ich Ninive sage, wer kommt Ihnen sofort in den Sinn? Jona und der Wal. Das ist die Geschichte von Jona und dem Wal. Also, 722 vor Christus wurden die 10 Stämme des Nordreichs nach Ninive verschleppt und in alle Welt zerstreut. Wie lange sind diese 10 Stämme schon zerstreut? Sind sie bis heute zerstreut? Wo leben die meisten Juden weltweit? In New York City. Das ist die reine Wahrheit. Und wo lebt die andere Hälfte? In Israel. Gibt es eigentlich große Probleme, die sich in Israel abzeichnen? Ich bin ja kein Prophet, ich gehe mal hier entlang. Ich möchte Ihnen nur sagen, wird Israel in den nächsten 4 Jahren Probleme haben? Entwickeln Leute derzeit Atomwaffen? und haben die gerade dieses Atomkraftwerk im Iran mit 60 Watt Leistung in Betrieb genommen und wollen die Leistung bald auf 1000 Megawatt erhöhen? Es produziert ja bereits. Was war das noch gleich, vor zwei Tagen, als Sie das verkündeten? Der Iran produziert Atomwaffen. Haben Sie etwa schon gesagt, dass Sie die vollständige Vernichtung Israels anstreben? Ich befürchte, Sie werden das während Ihrer Zeit hier in Golden miterleben. Sie werden so etwas erleben. Übrigens, ich erfinde das nicht einfach. Wie soll ich sagen, ich beschäftige mich intensiv mit diesen Dingen, und es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ich vermute, Sie werden erleben, wie Gott Unglaubliches tut. Denn wird Gott zulassen, dass sein Volk völlig vernichtet wird? Nein, und deshalb wird etwas Spektakuläres geschehen. Ich weiß es nicht, ich vermute, lassen Sie mich das lassen, das war alles nur Spekulation. Das war alles nur Spekulation, verstehen Sie das? Aber sind die nördlichen Stämme bis heute verstreut? Hat die Bibel gesagt, dass die nördlichen Stämme wieder vereint werden würden? Sind die jüdischen Stämme nach fast 3000 Jahren wieder vereint? Die Bibel sagte ihre Wiedervereinigung voraus, und genau das geschah. 1948 musste man also tausende von Jahren darauf warten. Ist Gottes Wort fehlerlos? Wird das, was Gott gesagt hat, auch eintreten? Und es musste 2000 Jahre dauern. Können Sie mir übrigens ein anderes Land nennen, das 2000 Jahre lang zerstreut war und wieder zu einem Staat wurde? Nennen Sie mir bitte noch eins. Wie viele Länder haben das geschafft? Israel. Hat irgendein Land auch eine ausgestorbene Sprache wiederbelebt? Keines, außer Israel. Was geschah also als nächstes? Das Nordreich war 722 vor Christus nach Assyrien gefallen, das Südreich Juda. Was hatte es mit dem Südreich Juda auf sich? Seine Hauptstadt war Jerusalem, und 586 vor Christus fielen die Babylonier ein und zerstörten den ersten Tempel. Wer hatte diesen Tempel erbaut? Salomo. Salomo ließ den Tempel kurz nach 1000 vor Christus errichten. 586 vor Christus fielen die Babylonier ein. Wurde der Tempel vollständig zerstört? Ja, vollständig. Sie schleppten die Bundeslade heraus. Dieses riesige bronzene Schiff zerschnitten sie in Stücke, und der gesamte Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Bewohner gingen ins babylonische Exil. Wer ging eigentlich nach Babylon? Ein Mann namens, wie hieß er noch gleich? Der Löwen und Höhlen mochte? Daniel, Schadrach, Ezechiel und all das spielte sich in Babylon ab. Übrigens, hat der Prophet Jeremia ihnen gesagt, dass sie nach Babylon gehen würden? Hat er ihnen auch gesagt, dass sie nur 70 Jahre dort bleiben würden? Und was geschah dann? Nach 70 Jahren in Babylon kehrten sie zurück. Esra, Nehemia und Esther erzählen von ihrer großen Rückkehr. Die Juden wurden aus Babylon befreit und kehrten in ihr Land zurück. Nehemia baute die Mauern, und einige von ihnen errichteten den zweiten Tempel. Warum war der zweite Tempel so wichtig? Der erste Tempel wurde zerstört, der zweite Tempel wurde erbaut. Warum war der zweite Tempel so wichtig? Wer kam in den zweiten Tempel? Jesus. Dies ist der Tempel, und diese Männer waren am Bau des zweiten Tempels beteiligt. Jesus würde in diesen Tempel kommen, ihn zerstören, und in wie vielen Tagen? In 3 Tagen würde er ihn wieder aufbauen. Das war Jesus. Schließlich beendet Malachi, im Jahr 400 vor Christus, das Alte Testament. Was geschah also zwischen 400 vor Christus und dem Jahr 0 nach Jesu Tod? Genau, in dieser Zeit wurden die Apokryphen verfasst. Wenn man also wissen möchte, was in diesen 400 Jahren geschah, liest man beispielsweise das 1. und 2. Buch der Makkabäer, sie erzählen die Geschichte dieser Zeit. Das Alte Testament endet jedoch mit Malachi, 400 vor Christus. Und du fragst, Hildebrand, was müssen wir für diesen Kurs wissen? Es ist wirklich schwierig, bisher wissen wir nur 3 Daten. 3 Daten, Abraham 2000 vor Christus, David 1000 vor Christus, Malachi 400 vor Christus. Ist das so schwer? 2000, 1000, 400 vor Christus, und das gibt einem gewissermaßen einen Rahmen für das Alte Testament. Schöpfung 76, 09 bis 79, 30. Nun möchte ich noch kurz auf die Schöpfung eingehen. Schöpfung und was bedeutet das? Macht es einen Unterschied, ob die Welt erschaffen wurde oder ob das Ganze ein evolutionärer Prozess ist? Macht es einen Unterschied, ob die Welt erschaffen wurde oder ob sie sich einfach so entwickelt hat? Die Antwort lautet, ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Hätte Gott evolutionäre Prozesse nutzen können, um seine Ziele zu erreichen? Ja, das hätte er. Gibt es dazu eine große Debatte? Manche Kreationisten behaupten, Gott habe alles auf einmal erschaffen und alles sei so entstanden, wie es ist. Andere wiederum vertreten eher die Ansicht, dass evolutionäre Prozesse eine Rolle spielen. Manche Menschen haben blaue, manche braune Augen, manche haben unterschiedliche Augenfarben. Hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, zum Beispiel die verschiedenen Augenfarben? Wie viel Evolution räumen sie ein? Gibt es Christen, die zwar an die Schöpfung glauben, aber die Evolution als wichtigen Prozess anerkennen? Ja, manche vertreten diese Ansicht. Andere wiederum sind eher der Meinung, Gott habe einfach alles erschaffen, und das war's. Es gibt also tatsächlich eine große Debatte innerhalb der christlichen Kirche. Übrigens diskutieren wir hier am Gordon College auch darüber, wie stark evolutionäre Prozesse in diese Diskussionen einfließen und wie wir sie gewichten sollten. Wie beeinflusst das deine Weltanschauung? Ich mag das Wort Weltanschauung. Es ist ein deutsches Wort und bedeutet Weltanschauung. Wenn du dich als Ebenbild Gottes siehst, ist das doch etwas anderes, als zu sagen, ich bin einfach aus Affen entstanden, ich meine, es beeinflusst deine Weltanschauung. Warum konnte die Bibel nicht über Evolutionsprozesse sprechen? Evolutionsprozesse, wann wurde darüber überhaupt gesprochen? Im 19. Jahrhundert, richtig? Wie hieß der Typ noch gleich? Genau, Charles Darwin. Mit anderen Worten, es gibt keine Informationen über Evolutionsprozesse in der Bibel, weil die Menschen damals keine Ahnung davon hatten. Das wurde erst im 19. und 20. Jahrhundert erforscht. Ja, es ist möglich, dass Gott ihnen mehr gesagt hat, als wir heute wissen. Wir haben nur die Bibel, Gott hätte Moses viel mehr zeigen können. Ich muss mal kurz weggehen. Gott spricht gerade mit Moses. Hat Gott persönlich mit Moses gesprochen? Und Gott sagt zu Mose, okay, am ersten Tag habe ich das getan, ich frage mich, ob er ein 3D-Video abgespielt hat, und Gott sagt, okay, schau mal, Mose, das habe ich getan. Wir haben es auf einem Bildschirm festgehalten, ihr wisst schon, dass ich mir das alles ausgedacht habe, aber worauf ich hinaus will, ist, dass der Punkt, den er anspricht, wirklich gut ist. Ist es möglich, dass Mose mehr wusste, als Gott ihm zeigte? Mehr, als er aufschrieb? Darauf würde ich wetten, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was er ihm zeigte und wie er das tat, aber das ist ein wirklich guter Punkt. Alter der Erde 79, 30 bis 80, 25. Wie alt ist die Erde laut Bibel? Das ist eine wirklich wichtige Frage. Ihr habt jetzt Genesis 1 bis 11 gelesen. Wie alt ist die Erde laut Bibel? Kennt jemand einen Bibelvers dazu? Nennt mir bitte einen Vers. Entschuldigt, das ist ein Quiz, habt ihr Genesis 1 bis 11 gelesen? Wie alt ist die Erde laut Bibel? 7 Tage, sagt sie, das war eine gute Antwort. Sagt die Bibel, wie alt die Erde ist? Gibt es in der ganzen Bibel einen Vers, der das sagt? Nein, keiner. Wissen wir anhand der Bibel, wie alt die Erde ist? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es nicht. Ist das nicht eine wichtige Erkenntnis? Es gibt keinen Vers in der ganzen Bibel, der das Alter der Erde angibt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genesis 1,1 und 1,2, 80, 26, 81, 38. Als nächstes möchte ich mir den Zusammenhang zwischen Genesis 1,1 und Genesis 1,2 ansehen. Im Anfang schuf Gott, was? Himmel und Erde. Und die Erde war, was? Wüst und leer, und Finsternis lag über der Tiefe. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Genesis 1,1 und Genesis 1,2? Wir werden uns drei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ansehen und anschließend die Auswirkungen auf Dinosaurier, Satan und Bigfoot besprechen. So, jetzt aber zu Biblerobics. Alle aufstehen. Wir müssen Biblerobics noch für euch abschließen, deshalb werden wir es hier mehrmals durchgehen. Transkribiert von Brittany Marioli. Rohfassung bearbeitet von Ted Hildebrandt.